Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Seine Herzfrequenz ist erhöht, seine Atmung geht schneller, seine Seh- und Hörnerven sind, wie auch immer das wohl geht, empfindlicher, seine Pupillen weiten sich, sein Körper geht auf Anspannung, seine Darmtätigkeit wird runtergefahren und sein Schweiß sondert Moleküle ab, die angeblich, ich bin ja kein Biologe oder Arzt oder wer sowas wissen könnte, andere Menschen in seinem Umfeld unbewusst in Alarmbereitschaft versetzt. In diesem Zustand ungefähr ist Grautfornix. Manche von euch kennen Grautfornix aus unbeschwerteren Kindertagen. Grautfornix ist ein, nicht Freund, sagen wir mal, temporärer Bekannter von Asterix und Obelix. Kennt jemand Grautfornix? Okay, das sind wenige. Also Grautfornix ist gerade, als er diesen Zustand da erreicht hat, den ich gerade beschrieben habe, von den Normannen gefangen genommen worden. Die Normannen sind an der Küste Galliens, das wisst ihr ja wenigstens, ne? Das Asterix und Obelix an der Küste Galliens. Also die sind da gelandet, weil sie lernen wollen, was Angst ist. Sie haben nämlich keine. Und sie haben bisher nicht rausgefunden, was das sein könnte. Sie haben aber gehört, dass Angst Flügel verleiht und sind darum extrem interessiert an dieser Sache. Und jetzt haben sie Grautfornix gepackt und der zeigt eben diese beschriebenen körperlichen Reaktionen. Entgegen seines Namens, Grautfornix, ist er ein Experte, was Sachen Angst angeht. Und das merken die Normannen auch und wollen ihn jetzt deshalb die Klippe runterschmeißen, um zu sehen, ob der Mann jetzt fliegt. So. Und das, als er dann sagt, dass ihm das aber Angst macht, haben sie das Gefühl, das sind ja die idealen Voraussetzungen jetzt um. So. Angst verleiht Flügel. Das ist die erste kleine, schöne Botschaft dieser Predigt. Angst verleiht manchmal tatsächlich Flügel. Angst ist schon dazu da, um ein bisschen was in uns zu wecken, was uns hilft, entweder gegen das, was uns Angst macht, anzugehen oder davor abzuhauen. Es kommt wahrscheinlich auf die Dosis an, ob Angst Flügel verleiht. Angst kann auch lähmen. Zu viel davon lähmt. Zu wenig davon kann auch dein Leben gefährden. Das hängt also auch mit der Größe des Gegners ab, ob wir die Flügel dann benutzen, um abzuhauen, oder die Angst benutzen, um anzugreifen. Wir beschäftigen uns jetzt also 6 Wochen lang mit Emotionen, Bauchgefühlen und gehen da so auf Karfreitag und Ostern zu. Ich wiederhole jetzt nochmal, was der Thorsten gesagt hat, einfach weil uns Leute ja auch über Podcasts zuhören und damit die jetzt auch so reinkommen. Wir gehen also in diesen Wochen auf Ostern zu. Heute in 4 Wochen ist schon Ostern. Finde ich auch, das ist die zweite schöne Message. Es wird Frühling. So. Auf jeden Fall werden wir über Bauchgefühle reden und das im Rahmen von Texten, die in denen Gefühle eine Rolle spielen und in denen Jesus Christus vorkommt. Und diese Texte laufen so auf Ostern zu. Es sind ziemlich bekannte Geschichten. Jesus-Begegnungen. So, heute also eine, in der die Angst eine Rolle spielt. Angst ist ja ein ziemlich grundlegendes Gefühl von Lebewesen und auch ein ziemlich normales. Ich spreche heute nicht von Phobien oder Angststörungen. Das, wenn ich heute Angst sage, meine ich nicht diese Ängste, sondern Angst, die wir empfinden, einfach weil wir leben wollen und weil Dinge in diesem Leben uns begegnen, die irgendwie unser Leben gefährden oder unser Glück, wenn wir es denn gerade haben, gefährden. Da, Angst ist das, wo wir merken, unser Glück ist ganz schön fragil, das könnte gleich vorbei sein. Also Angst, die eine tatsächliche, wirkliche, logische, nüchterne Grundlage hat. Angst zu haben ist in diesen Situationen einfach sinnvoll. Von dieser Angst rede ich. Und ich lese dazu eine Geschichte, die viele von euch zumindest schon mal gehört haben. Manche von euch sogar richtig oft. Lukas 8, 22 bis 25. Und weil die Geschichte so einfach ist, nehme ich die alte Lutherbibel, aber mit der Sprache kommen wir in so einer einfachen Geschichte gut klar. Es begab sich an einem Tage, dass er in ein Boot stieg, er ist Jesus, mit seinen Jüngern und er sprach zu ihnen, lasst uns ans andere Ufer des Sees fahren. Und sie stießen vom Land ab. Und als sie fuhren, schlief er ein. Und es kam ein Wirbelwind über den See und die Wellen überfielen sie und sie waren in großer Gefahr. Da traten sie zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, Meister, Meister, wir kommen um. Da stand er auf, bedrohte den Wind und die Wogen des Wassers und sie legten sich und es ward eine Stille. Er sprach aber zu ihnen, wo ist euer Glaube? Sie fürchteten sich aber und verwunderten sich und sprachen untereinander, wer ist dieser, dass er auch dem Wind und dem Wasser gebietet und sie sind ihm gehorsam. So, sehr kurze Geschichte. Lukas hat sie sogar noch so ein bisschen gekürzt, nicht inhaltlich, aber er hat es noch prägnanter beschrieben, als es Markus zum Beispiel tut. Kurze Geschichte, nicht schwer zu verstehen. Man kann sagen, ungefähr das ist der Ablauf der Geschichte. So sieht das ungefähr aus. Die Geschichte beginnt in der Normalität. So, alles ruhig, Wasser, ja, Wasser auch und Leben plätschert so dahin, wenn wir es schon mal gleich übertragen, ja. Und sie endet auch so, die Geschichte. Da ist auch wieder alles ruhig, so. Leben plätschert so dahin. Aber dazwischen, da toben die Elemente, da ist Krise, da verwirbelt es dein Leben. So, also Ruhe, Krise und Angst, Ruhe. So ungefähr ist der Aufbau dieser Geschichte. Jetzt versuchen wir mal, die Geschichte mit den Protagonisten mitzuerleben. So. Haben wir Seeleute hier? Fischer? So, also deswegen, weil ich mir das schon dachte, vielleicht haben wir Segler, die schon ab und zu mal segeln. Also jedenfalls, wir übertragen es sozusagen gleich so auf unsere Lebenssituationen. Wir hören Sturm sozusagen so ein bisschen und denken an unsere eigenen Stürme und so. Es begab sich aber an dem Tage. So, also da geht's los. Es begab sich. So geht das los. Dinge begeben sich. Das Leben ist so eine Folge aus Begebenheiten. Manchmal begibt sich lange irgendwie nichts. Das plätschert so. Du rechnest gar nicht damit, dass sich jetzt was begeben könnte, aber plötzlich. Das könnte heute Nachmittag schon sein oder morgen, dass du sagst, und dann, was haben wir heute? 4. März, dann begab sich etwas. Du selbst hast auf es begab sich keinen Einfluss. Also die Dinge, die du machst, das ist nicht es begab sich, sondern es begab sich, nicht du. Es passiert. Und erstmal ist das auch schön. Es ist schön, dass Dinge sich begeben. Das wäre sonst so langweilig. Also sonst müsstest du ja das ganze zauberhafte Leben erfinden und machen, ausführen. So. Aber manchmal begeben sich Dinge. Schön, dass sich einfach manchmal was ergibt. Das macht das Leben interessant. Aber ja, manchmal eben dann auch plötzlich gefährlich. Diese Geschichte beginnt ja so, dass einer vorschlägt, mit einem Boot über den See zu fahren und du sagst, so, warum nicht? Oft ergibt sich was, wenn einer was vorschlägt. Oft ergibt sich was, wenn einer einen Vorschlag hat. Jesus von Nazareth schlägt seinen Leuten vor. Übrigens, da sind auch Frauen dabei. Wenn man das genau anschaut, beziehungsweise wenn man nicht genau schaut, sondern ein bisschen weiter, und dann sieht man am Anfang des Kapitels bei Lukas, dass da Männer und Frauen sich um Jesus versammelt und dann redet er so ein bisschen und dann steigen sie in ein Boot. Also da sind Frauen dabei. Der sexistische Bibelleser wie ich vergisst sie nur über das halbe Kapitel, ja, und denkt, Jesus und seine 12 da. Nee, wahrscheinlich, also ja, so spielt es für die Geschichte keine Rolle, aber ihr Frauen könnt euch also auch in das Boot vielleicht leichter reindenken oder so. Also, er schlägt seinen Freunden eine Reise vor. Reise. Und auf eine Reise haben wir ja meistens Lust. Vor allem, wenn man davon ausgeht, hey, ja, und wir haben hier Gott an Bord. Ja. Manche von euch würden das ja so sagen, vielleicht sogar viele, ich weiß das nicht von jedem genau bei euch, ja, so auf meiner Reise, da ist Gott dabei. Ich bin so mit Gott so auf einer Reise, der begleitet mich, der ist immer da. Manchmal bestimmt er sogar, wo es lang geht. So. Dann hat er eine Idee und dann, ja, dann gehen wir da lang. Stehe ich so vor einer Entscheidung und dann rede ich mit Gott und dann habe ich den Eindruck, dass der sagt, ja, lass mal rüberfahren. Lass uns mal was Neues machen. So, und dann begibt sich was und dann, so. Das andere Ufer, manchmal aus Gottes Sicht ein idealer Ort, um da mal hinzufahren. Also es begibt sich manchmal ja was in unserem Leben, weil Gott eine Idee hat und das ist schön. Also ich setze jetzt hier Jesus Christus schon einfach mal so mir nichts, dir nichts mit Gott gleich. Ja? Aber das ist schön, wenn Gott eine Idee hat und dann begibt sich was. So, jetzt seid ihr unterwegs und dann steht da, als sie fuhren, schlief er ein. Es passiert ja so beim Reisen, dass man einschläft. Also irgendwie schlafen Leute irgendwie schneller ein beim Autofahren, im Zug, im Flugzeug. Dann entstehen diese peinlichen Fotos, weil man ja so aufrecht, also ja. Es gibt da so eins von mir. Jetzt passiert ihm das in einem antiken Fischerboot. Da stelle ich mir das jetzt nicht so, dass man ja automatisch da so wegnickt. Der muss schon ziemlich die Ruhe weg haben oder echt platt sein vom Tag oder was. Aber er schläft in diesem kleinen Boot da auf diesem See ein. Das ist erstaunlich, zumal die in jüdischer Tradition, damit auch ein Stück weit in christlicher Tradition, ist tiefes Wasser schon fast ein Synonym für die Hölle. Also das ist der Abgrund. Also das ist kein Seefahrervolk, diese Leute da. Also tiefes Wasser, das Meer, und das ist jetzt ein See, aber der reicht schon so zum Ertrinken. Also die konnten wahrscheinlich noch nicht mal schwimmen, die Jungs und Mädels. Aber der schläft ein über diesem Höllengrund da. Das hat was Schönes. So sieht nämlich Glauben aus. So sieht aus, wenn einer sagt, ja, ich bin mit Gott auf der Reise und ich schlafe hier sogar auf so einem See ein. Aus Sicht der Jünger allerdings sieht das natürlich anders aus. Da ist Jesus, ich würde mal sagen, der unvorsichtige Vorschlägemacher. Ja, also der hatte diese Idee, hat, sage ich jetzt mal so, keine Ahnung vom Segeln, checkt auch nicht den Wetterbericht vorher und manövriert sie jetzt da mitten in die Scheiße da rein. Also und schläft dabei auch noch. Also aus Sicht der Jünger ist das jetzt gar nicht so, ach, wie ist das friedlich. Das geht noch, solange der See ruhig ist. Da geht das ja noch, ein schlafender Jesus. Aber wenn du jetzt mal an deine Reise mit Gott denkst, Lukas schreibt diese Geschichte ja im Blick auf Christen in Kirchen, die da sitzen und diese Geschichte zum ersten Mal hören, im Blick auf diese Leute auf, Leute, die an Jesus Christus glauben mittlerweile. Und die manchmal, so wie wir den Eindruck haben, ja sag mal, schläft der? Hat der das noch im Griff so? Hat der das noch im Blick hier? Weil manchmal das in unserem Leben nicht so scheint, als hätte er noch. Jemand, der schläft, der ist zwar da, aber der ist da in seinem Dasein ziemlich abwesend. Ne? Der sieht nichts und der hört nichts. Der ist in höchstem Maße unaufmerksam, ein schlafender Mensch. Jetzt angenommen, du glaubst an Gott und nochmal eine Annahme, dein Glaube an Gott ist auch etwas, was dich nicht niederdrückt oder dir, sondern was dich befreit und dein Leben fröhlich macht und eine schöne Sache ist, dann glaubst du doch, dass Gott dich sieht und dass dieses Sehen Gottes auf dich nichts Bedrohliches hat. Also der beobachtet dich nicht so, sondern für dich ist das Gott, der schaut mir zu, so wie Eltern am Spielplatzrand sitzen und das Kind kann da spielen, weil es weiß, meine Eltern sitzen da und die schauen mir zu. So ein freundliches Zuschauen, das mir Sicherheit gibt und mir hilft, mich frei in meinem Spiel jetzt da im Sand zu entfalten. So, von Gott gesehen werden, von Gott angesehen werden, gehört zu dem, was wir glauben, wenn wir an Gott glauben. Und dass das etwas, dass dieser Blick unseren Wert ausmacht zum Beispiel oder unsere Hoffnung, wenn es schwierig wird oder Sinn. Gott sieht mich doch. Und jetzt beschleicht dich manchmal auf einmal der Gedanke, dass der da nicht mehr sitzt an dem Spielplatzrand. Dass der dich aus dem Blick verloren haben könnte. Dass sich die Dinge so begeben, aber der schaut nicht mehr zu. Da hört auch keiner zu. Der Typ hat zwar gesagt, lass mal rüberfahren, aber jetzt ist er eingeschlafen. Und das geht, wie gesagt, so lange eigentlich noch ziemlich okay, wie das Wasser ruhig ist, weil wir kriegen unser Leben ja irgendwie hin oder sogar ganz gut hin. Wir vermissen Gott dann, wenn wir diesen Eindruck haben so ein bisschen und grübeln und denken über unsere Zweifel nach und ob was uns das Leben jetzt oder dieser Glaube eigentlich bringt. So. Aber wir kriegen das schon hin, solange das Wasser ruhig ist. Spätestens dann aber, wenn die Krise kommt und die nackte Angst, wird das ziemlich existenziell. Und da sind wir jetzt. Ach so, das wollte ich dazu nehmen, ja. Diese Frage, sieht er mich nicht? Hört er mich nicht, weil er schläft? Uns ist klar, dass Gott nicht schläft, ja, aber jetzt aus der Geschichte übertragen auf uns. So, und jetzt geht das weiter. Es kam ein Wirbelwind über den See und die Wellen überfielen sie und sie waren in großer Gefahr. Ein Wirbelwind, sowas gibt's da? Muss man mit rechnen. Wenn man Boot fährt, muss man mit Wind rechnen, mit Sturm rechnen. Wenn man lebt, muss man mit Sturm rechnen. Wenn man auf einer Reise ist, muss man mit Sturm rechnen. Es gibt kein Leben ohne Angst. Es gibt kein Leben ohne Angst. Auch mit Gott als Reisebegleiter nicht, weil sich die Dinge halt begeben und weil manche Begebenheiten gefährlich sind. Nur was ist, wenn man in dieser Angst das Gefühl hat, der sieht mich nicht und der hört mich auch nicht? Ein Filmemacher hat Leute gebeten, junge Leute, irgendwie sind alles junge Leute, seht ihr gleich, ihm Videos zu schicken und da von ihren größten Ängsten zu erzählen. Und jetzt seht ihr gleich einige. Es beginnt mit so banalen Ängsten und es geht dann über zu ziemlich ehrlichen Lebensängsten. Und mir scheint, eine schlimme Sache ist, wenn man mit Angst alleine ist. Und deswegen, vielleicht erzählen sie deswegen auch davon. Über Skype, glaube ich, läuft das. Weil sie da gesehen werden und gehört werden. Und das ist schon so wie so eine kleine Therapie gegen die Angst. Was ihr seht, ist leider auf Englisch. Aber die meisten von euch verstehen das ja.
I fear.
What do I fear?
What do you fear?
I know what I'm afraid of, but putting out there, it's a little bit hard.
Okay, breathe. You can do this.
I have a really, really, really big fear of
spiders.
Terrify me.
I fear birds.
I fear roller coasters.
Heights.
The dark. The dark.
Ghosts. Thunder. Nicolas Cage.
It seems like a trivial fear compared to some other things I could be scared of, but that's my fear.
When it comes to like the big kind of fears, my biggest fear is that I'm gonna end up alone.
I'm so afraid that no one will love me or that no one will care for me.
I'm afraid that I'm just always going to be that way and I'm not going to find anyone.
One of the things that really, really freaks me out is losing my hair. And that is something that I have to come to terms with because...
Around here, so many people are scared to leave, but honestly, I'm scared to stay.
This is the first time in my life where I'm actually getting a say in what happens, really. And it scares me a lot because I don't want to make the wrong decision. I don't want to screw up.
I battled with drugs for 3 years and messed my life up pretty bad. I've been clean and sober for 2 years, but I very deeply fear relapse. It's a daily struggle.
Going back into that pit of anxiety and depression and self-harm and not being able to eat or sleep.
I don't feel anything anymore. I don't feel happy and I don't feel unhappy. I just feel empty.
What I fear the most is to feel empty. You see, when I was 8 years old, my mother had cancer and she passed away. Next Saturday, it's going to be a year since my dad passed away as well. So I really do hate to remember those days because I don't want to feel like that again. It's like something inside of you, it's missing.
What I'm afraid of is losing people that are close to me.
And I know it's a part of life, but it's just so hard to think that someone who's been there since day one is one day not going to be.
I fear the future.
Growing up, realizing I'm living a boring life.
Stuck in your old routine, work.
It's often what others want for you. It's the easiest thing to do. It pays the bills. I don't want to live my life that way. And my greatest fear is that is exactly what I'll end up doing.
I'm a little bit nervous about that.
That is what I fear most. That's what I fear.
But I don't like to dwell on what I fear, because if you just worry and your whole life about what you fear, are you ever really even living?
And I've kind of accepted that that's something that I'm going to have to deal with in my life, and that may happen to me, and it doesn't scare me. I okay with it?
If we didn't have struggles, we'd all be pretty boring people.
I feel like we live in a society and in a world where we let our fear keep us from doing the things that we really want to do.
You have to use your time for something that you love.
Fear causes people to cower down, which is terrible, because no one should have to feel like they have to back out because of something they fear.
Fear itself is in your head. It's a mentality.
It's not bad to admit that you're afraid of something.
Fear is good, I think. Fear can keep you going.
We just must learn how to deal with it.
So, yeah.
Bye.
Also falls du wenig verstanden hast, es ging am Anfang um die Angst vor Spinnen und Haarausfall, aber dann auch um die Angst davor, alleine zu bleiben, niemanden zu finden, der mich liebt. Es ging um die Angst, herauszufinden, dass man nicht wertvoll ist. Es ging um die Angst, dem Leben auf irgendeine Art und Weise, auf verschiedene Art und Weisen, irgendwie nicht gewachsen zu sein. So, und jetzt läuft in deiner Angst dein Boot tatsächlich voll. Also das ist nicht nur eingebildet, sondern das Boot wird tatsächlich voll. Nicht, weil du ein schlechter Seemann bist oder irgendwie zu ängstlich oder eine unfähige Kapitänin, sondern weil sich Dinge eben begeben. Und das passiert auch den Starken. Es kam ein Wirbelwind über den See und die Wellen überfielen und sie waren in großer Gefahr. Ein Wirbelwind. In Bergen spricht man von objektiven und subjektiven Gefahren. Ich weiß nicht, ob bei der Seefahrt auch. Aber subjektive Gefahren, das sind die von dir ausgehen. Also du bist zu schlecht vorbereitet, schlechtes Material, hast keine Ahnung, hast wenig Erfahrung, keine Kondition, irgendwie solche Dinge. Und das bringt dich in Gefahr. Die objektiven Gefahren sind die völlig außerhalb deines Einflussbereiches liegen. Also Lawinenwetter, brüchiger Fels, angreifende Gemsen oder was auch immer. Das ist objektiv, objektive Gefahren. Und von objektiven Gefahren ist hier die Rede. Das, was passieren kann im Leben, ohne dass du die Ursache bist. Das Leben ist voller objektiver Gefahren. Und jetzt diese Mädels und Jungs hier in dem Boot, die kämpfen also jetzt mit den Elementen. Und sie müssen feststellen, wir haben da keine Chance gegen die. In der Krise wirst du klein und die Elemente werden groß, der Sturm. Die Krankheit wird zu schwer, die Prüfung wird zu hart, die Trennung zu schmerzhaft, die Beleidigungen zu persönlich, der Gegner zu brutal. Und die Angst ist jetzt nicht ein Zeichen deiner Schwäche, sondern einfach deine eine angemessene Reaktion auf das, was sich ereignet oder auf das, was droht, sich gleich zu ereignen. Und jetzt schläft Gott, sieht nichts, hört nichts. Schweigt in geglaubter Abwesenheit. Da traten sie zu ihm und sprachen, ich bin hier raus, da traten sie zu ihm und sprachen, Meister, wir kommen um. Da ist es. Meister, wir kommen um. So, in der Geschichte geht das natürlich, Jesus wecken. Ne? Also, wecken kann man ihn. Das machen ja dann manchmal sogar Menschen, die sonst gar nicht an Gott glauben, beten nämlich. Also hoffen, dass man Gott vielleicht wecken kann. Wir kommen um. Ich weiß gar nicht genau, ob das ein Gebet ist, ne? Oder also ein Schrei um Hilfe. Wir kommen um. Ich glaube. Ein bisschen klingt es allerdings auch schon so wie resigniert. Das wird jetzt passieren. Das so ein Hilfeschrei oder eine sehr ernste Information darüber, wir kommen um. Und jetzt geschieht hier etwas, was in unserem Leben natürlich so nicht immer passiert. Ich würde sogar sagen, selten passiert. Nämlich, du betest und mit einem Schlag plötzlich ist die Sache vorbei. So, also das geht ja hier innerhalb von Sekunden, oder wie soll man sich das vorstellen? Da stand er auf, bedrohte den Wind und die Wogen und die Wogen des Wassers und sie legten sich und es ward eine Stille. Es ward eine Stille. So wäre es schön, wenn das immer so wäre. Dieses Wunder wird allerdings nicht erzählt, um zu sagen, so ist das immer. Immer wenn ihr Angst habt, weckt Gott, bildlich gesprochen, ja, und dann geschieht ein Wunder. Die Geschichte will aber sehr wohl sagen, dass Jesus von Nazareth, dass das einer ist, der Mächte hat über die größten Elemente hinaus. Und dass dieser Jesus von Nazareth, oder heute müssten wir sagen, dass dieser Jesus Christus kann. Manchmal geschieht es dann sogar so plötzlich. Eben noch hattest du Angst, jetzt ist Stille. Und das ist dann schön. Aber es gibt auch, und ich würde sagen öfter, dass das ganz schön lange dauert. Trotzdem kommt auch nach größter Angst irgendwann wieder Stille. Und mit ihr Erleichterung. Und aus Erleichterung wird wieder Leichtigkeit wachsen. Ich sage damit nicht, irgendwie alles wird immer wieder gut. Ja? Aber nach sowas kommt irgendwann, und wenn es sehr lange dauert, irgendwann auch wieder das. Ist vielleicht die dritte hoffnungsvolle Message. Irgendwann wird es auch wieder still. Die Geschichte will allerdings in ihrer Botschaft gar nicht darauf hinaus, irgendwann wird es wieder still, sondern sie will auf zwei Fragen hinaus, die ich jetzt zum Schluss in den Raum werfe und die uns helfen können, mit der Angst umzugehen. Denn darum, das war ja im Clip eben auch, dass manche das sagten, hey, eigentlich müssen wir lernen, hier damit umzugehen. Wie glaube ich in der Angst? So. Und diese zwei letzten Fragen, die jetzt da in dem Text kommen, die könnten uns dabei helfen. Die eine Frage, die stellt Jesus und die lautet, wo ist euer Glaube? Die finde ich ein bisschen dreist. Also, so. Wenn man Lukas mit Matthäus und Markus vergleicht, die beiden erzählen die Geschichte auch, und wahrscheinlich lag Lukas der Markus-Text vor, der Matthäus-Text wahrscheinlich nicht, dann sieht man, dass er diese Frage ein bisschen abgewandelt hat. Und das ist immer interessant, das zu beobachten und zu denken, okay, warum macht er das? Bei Markus steht nämlich, was seid ihr so furchtsam? Also wird diese Angst angesprochen. Was seid ihr so furchtsam? Und habt ihr noch keinen Glauben? Lukas lässt Jesus nicht danach nach dem Grund für die Furcht fragen. Also was seid ihr denn so furchtsam? Vielleicht scheint ihm das ein bisschen offensichtlich, was hier die Angst auslöst. Das streicht er. Und die Frage, habt ihr noch keinen Glauben? Die ist ja geschlossen. Ne? Geschlossene Frage kann man sagen, nein oder doch oder so. Aber damit die führt irgendwie nirgendwo hin. Diese Frage hier finde ich viel schöner. Wo ist euer Glaube? Ich finde diese Frage, die könnte uns helfen, mit der Angst umzugehen. Wo ist in deiner Angst eigentlich dein Glaube? Das Vertrauen, dass du gesehen wirst, das Vertrauen darauf, dass du gehört wirst. Von einem, dessen Macht die Gefahr übersteigt. Weil wenn wir das wüssten, wo dieser Glaube ist, dann könnten wir anders mit Angst umgehen. Also ich nehme die Frage jetzt tatsächlich mal so ein bisschen wörtlich. Wo ist die? Wo ist der Glaube? Wo findest du den? Wo gehst du hin, wenn du auf der Suche nach deinem Glauben bist? Und wo wirst du fündig? Weißt du das? Natürlich kannst du Glauben nicht einfach erzeugen, so wie man Angst auch nicht einfach abschalten kann. Aber Jesus scheint irgendwie bei seinen Freunden davon auszugehen, da ist doch Glaube, bei euch ist doch welcher. Wo ist er? Wo ist er? Das ist die Frage. Wir hatten als City Church Leitung gestern einen Klausurtag, und ich habe die 8 Leute, die da mit mir saßen, einfach mal gefragt, wo findet ihr euren Glauben, wenn ihr ihn sucht? Wo? Wie? Wo geht ihr dann hin? Was macht ihr dann? So. Und interessant fand ich, und ich habe gedacht, ich sag euch die Antworten einfach mal. So, ich habe sie ein bisschen so zusammengefasst. Vielleicht hilft es euch, euren eigenen Glauben zu finden. Interessant fand ich, dass es bei einigen mit Bewegung zu tun hat. Also, ich finde meinen Glauben leichter, wenn ich ein Stück gehe. Wenn ich mein Stück gehe. Wenn ich mich an einen Ort begebe, der tatsächlich räumlich oberhalb ist. Ich kann zum Beispiel auf Würzburg runterschauen. Oder wenn ich mit dem Bus fahre, nicht mit dem Auto, da muss ich mich konzentrieren, aber wenn ich mit dem Bus fahre und das Leben fährt da so an mir vorbei. Also das klingt jetzt sehr banal, aber ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir unseren Glauben leichter finden oder wiederfinden, wenn man mal ein Stückchen aktiv das aus den Augen verliert, was oder sich dem entzieht, was einem Angst macht. Und oder den Gedanken, die einen gefangen halten. Also so einfach mal und tatsächlich äußerlich die Perspektive wechselt. Sich auf einen kleinen Weg macht. Mal nach oben sich begibt. Die Welt vorbeiziehen lässt. Wäre also eins. Ich finde meinen Glauben, wenn ich einfach mal rausgehe aus dem, wo ich drin stecke. Manchmal finde ich dann zu meinem Glauben. Ein anderer Ort, wo einige von uns schon oft ihren Glauben wiedergefunden haben, ist Musik. Scheinbar können Töne etwas ziemlich Einzigartiges. Lieder, ich würde es sogar manchmal auch nur Melodien zutrauen, holen in manchen von uns, ich weiß nicht, ob das für alle gilt, in Sekunden etwas hervor, wo wir ohne die Musik nicht so leicht Zugang finden. Manchmal ist das verdeckt, aber es in Sekunden schafft es eine Melodie, das hervorzuholen. Darum singen Mütter ihre Kinder in den Schlaf. Oder Väter. Darum singen Kinder im Keller, wenn es dunkel ist. Darum erinnerst du dich manchmal an Situationen oder an Menschen. Du kannst gar nicht das verhindern, wenn du ein bestimmtes Lied im Radio hörst. Zack, bist du wieder da. Also offensichtlich ist Musik wie so ein Katalysator. Also jetzt nicht im Auto das Ding, was den Dreck raus, obwohl das auch ein Katalysator ist. Ich meine jetzt diese chemische Reaktion da drin, die da drin abläuft. Also ein Katalysator ist sozusagen, Musik ist ein Katalysator, der die Reaktionsgeschwindigkeit beschleunigt zwischen deinem Glauben und deinem Leben. Und Musik hilft, dass das schneller miteinander wieder zusammenkommt. Sie holt etwas ins Bewusstsein, was du eigentlich weißt oder mindestens mal wusstest. Musik kann Erinnerungen aufheben, sozusagen. Und in guten Erinnerungen an Erfahrungen mit Gott, da könnte unser Glaube zu finden sein. Und Musik hilft uns manchmal, uns zu erinnern. Und natürlich, Musik trägt Worte anscheinend bei manchen von uns leichter in unser Inneres als einfach nur Worte. Das ist aber jetzt auch das Dritte, Worte nämlich. Menschen finden ihren Glauben in Worten. Das klingt seltsam, ist aber so. Worte haben Macht. Am Anfang war das Wort, so beginnt die Bibel. So beginnt das Johannesevangelium. Aber Luther sagt, allein das Wort. Er sagt auch allein Christus, allein, er hat viele Alleins, fünf. Aber allein das Wort. Unsere letzte Predigtreihe hieß Wortschöpfung. Wort hat eine schöpferische Kraft. Leute sagen also, sie finden ihren Glauben in Worten. Und zwar, das waren jetzt verschiedene Worte, in Worten von anderen, Predigt zum Beispiel. Oder Gespräche, also 1:1 Worte. Worte eines Mönches an mich. Oder in gelesenen Worten, das Studieren von biblischen Worte. Dein Leben sagt dir nämlich alles Mögliche und es sagt dir, was noch zu tun ist, es sagt dir, was Leute über dich denken, es sagt dir, was morgen passieren könnte oder gleich. So. Und manchmal werden diese Worte sehr laut und diese Worte haben schon auch ihr Recht. So. Aber dein Kopf ist so voll von diesen Worten, dass du andere Worte, die auch ihr Recht haben, auch Wirklichkeit sind, nicht mehr hörst. Also Worte, Glauben finden in Worten. Er findet sich außerdem manchmal, ich bin ja immer noch bei diesen Leuten gestern, ne, die da erzählten, meinen Teammitgliedern, manchmal im Feiern bewusster oder im bewussten Feiern schöner Momente. Das kann man tun, mit Freunden feiern oder man kann es lassen. Aber wenn man es tut, ist das Leben anders, als wenn man es lässt. Und in der Stille. Also das wäre jetzt bisschen das Gegenteil oder mindestens eine andere Form von als das mit der Bewegung. Also gerade nicht in Bewegung kommen, sondern eher ruhig werden, sitzen, Meditation, nicht andere Dinge sehen, sondern die Tür zumachen, die Augen schließen, still in einem Raum sitzen. Mit der Erwartung, in mir drin finde ich Gott und meinen Glauben an ihn. Also, wo ist dein Glaube? Wir könnten mal überlegen, ob uns diese Dinge helfen, unseren Glauben zu finden. Wenn die Angst nach dir greift, wo könntest du hingehen, um deinen Glauben zu finden? Du könntest dich bewegen, die Perspektive ändern. Du könntest dich Musik aussetzen. Du könntest dich Worten aussetzen von anderen Menschen oder geschriebenen Worten. Du könntest dich fröhlichen Umgebungen aussetzen, Freunden, oder der Stille. Vielleicht gibt es auch noch mehr. Aber wir sollten, finde ich, im ruhigen Fahrwasser irgendwie mal rausfinden, wo finde ich leicht zu meinem Vertrauen auf Gott, wenn das schon da ist, wo finde ich das? Dann gelingt es uns auch vielleicht leichter in der Krise. Und was man dann entdeckt, ist natürlich nicht der Glaube jetzt an mich und das Selbstvertrauen, das schaffe ich doch. Wenn ich in mich gehe, merke ich, ach, ich schaffe es doch. Manchmal teilweise auch, das gehört schon auch dazu, wenn ein Teil unserer Angst daher kommt, dass wir die Wellen völlig überschätzen oder uns selbst völlig unterschätzen. Das mag schon sein. Aber wenn es jetzt wirklich stürmt, dann brauchen wir nicht nur Selbstvertrauen an unsere Seefahrertätigkeiten. Dann finden wir zu dem, der diese Frage hier, nein, dann finden wir über diese Frage oder finden wir vielleicht zu dieser Frage. Das ist ja eine Frage der Jünger, ne? Wer ist dieser, dass ihm Wind und Wellen gehorchen und so? Sitzt mit diesem Mann, fragen die sich, wirklich die Schöpferkraft des Universums in unserem Boot oder wie? Ist mit mir an meiner Seite in meinem Leben wirklich der, der ein Wort sagen kann und dann beruhigt sich alles? Wow. Zudem findest du, wenn du nur einen Hauch deines Glaubens wieder entdeckst. Und wenn das so ist, dass der in meinem Boot sitzt, okay, dann macht mich das ruhig. Zumindest ruhiger in Angst. Und darum geht's ja. Wenn der Sturm mal ausgeknipst ist, ne, dann ist es natürlich einfach zu glauben. Lukas schreibt die Geschichte ja an Menschen in Angst oder mindestens welche, die immer wieder in Angst geraten, damit sie sich dann erinnern, wer da an ihrer Seite ist, nämlich der Sturmstiller. Und Jesus scheint seine Freunde ja fast verwundert zu fragen, wo denn ihr Glaube ist. Ja? Warum sie denn im Sturm so leicht ihr Vertrauen verlieren? Er ist fast ein bisschen verwundert. Er scheint so, als ob er meint, warum glaubt ihr, ihr würdet umkommen? Ja, weil man in Stürmen umkommt irgendwie. Was sollte uns darauf hinweisen, dass es anders sein könnte? Naja, weil ich in eurem Boot schlafe. Warum macht es euch Panik und nicht gelassen, dass ich in eurem Boot schlafe? Das interpretiere ich jetzt ein bisschen da rein in diese Frage, ne? Aber er wundert sich ja. Also es scheint doch so, oder er scheint doch so, dass zu denken, dass man trotz großer Gefahr und realer Angst, auch als kleiner Mensch, das Vertrauen und das Gefühl von Geborgenheit nicht zwangsläufig verlieren muss, scheint er zu denken. Und es scheint sich darauf zu gründen, dass man auch einem Gott, der scheinbar mich nicht sieht, scheinbar mich nicht hört, zutrauen kann, dass er Herr über die Elemente ist. So scheint er das zu sehen. Und vielleicht, und damit schließe ich jetzt, kann man ja sogar sagen, wenn Panik in dir aufsteigt und Gott bleibt seltsam ruhig. Ja, du hast Panik, aber der schläft. Er bleibt seltsam ruhig. Sein Atem geht tief und gleichmäßig und manchmal murmelt er was im Schlaf. Vielleicht könnte das bedeuten, dass trotz diesem Sturm alles in Ordnung ist. Wir singen jetzt noch ein Lied. Wenn ihr mögt, könnt ihr auch einfach nur zuhören. Wenn ihr mögt, könnt ihr auch mit Menschen beten. Die Froni, wo ist sie? Die da. Die Froni da. Steh noch mal auf. Und ich. Wir werden gehen dahinter. Und wenn es etwas gibt, wo du sagst, das ist gerade, ihr dürft schon hochkommen, ja. Das macht mir gerade Angst oder Sorgen oder irgendwas. Dann sprechen wir ein kurzes Gebet für euch. Dann hört ihr sozusagen Worte von einem anderen. Das tut manchmal gut. Könnt ihr also gerne wahrnehmen, diese Möglichkeit. Wir machen das auch nicht lang. Ihr habt ein kurzes Anliegen, wir sprechen ein kurzes Gebet für euch.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.